kommen jetzt zur Predigt. Wie gesagt, letzte Woche eine Predigtreihe begonnen. Ich will kurz für alle, die da waren, besonders für alle, die nicht da waren, die Predigt zusammenfassen. Ihr könnt sie auch im Internet nachhören. Sie ist aufgenommen worden und auch eingestellt. Nehemia hat eine Vision, also keine von Gott, sondern eine innere Vision, sagen, die Stadtmauer von Jerusalem, die seit so vielen Jahren in Trümmern liegt, soll wieder aufgebaut werden. Denn der Tempel dort drin ist aufgebaut, aber es gibt keine Mauer, die sie beschützt. Und deswegen können die Feinde immer wieder einfach eindringen, alles rauben, alles wieder zerstören, alles wieder auf Null setzen. Er möchte Jerusalem neu zu einem geschützten Ort machen. Er möchte diese Jahre der Mutlosigkeit, der Resignation, der Depression, die über Jerusalem gelegen haben, für fast 100 Jahre jetzt, er möchte dem ein Ende setzen. Nehemia bleibt nicht bei dem schlechten Erbe stehen, das er bekommen hat, bei einem bitteren geistlichen Erbe von Zerstörung, von Gottlosigkeit, sondern er entscheidet sich zu sagen, ich will ein gutes Erbe selbst hinterlassen. Ich will Positives weitergeben in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Er entscheidet sich für einen neuen Weg, sagt, ich werde im Vertrauen auf Gott vorangehen. Und er möchte es der nächsten Generation leicht machen, im Glauben zu leben und zu gehen. Die Frage, die große Frage der Predigt war, welches Erbe willst du hinterlassen? Und es ist ganz klar, jeder arbeitet und baut jeden Tag an diesem Erbe. In die eine oder in die andere Richtung. Und die zweite Frage war, Nehemia hat diese Vision der Stadtmauer und es gelingt ihm, all die Leute, die dort sind, davon zu begeistern und anzustecken. Und es entsteht eine große innere Einheit. Und die zweite Frage war, hast du dich schon verbunden mit unserer Vision als Hosanna-Gemeinde? In der Stadt Heidelberg und in der Landeskirche Salz und Licht zu sein. Ein Stück Reich Gottes auf der Erde zu leben, wo Menschen im Glauben wachsen, heil werden, erfüllt werden vom Heiligen Geist und zur Reife kommen. Oder bist du innerlich oder äußerlich noch ein Zaungast? Und ich möchte wetten, es gab in Jerusalem auch damals Zaungäste. Leute, die einfach zugeguckt haben, wie die anderen die Mauer gebaut haben. Ich lade dich ein, dich mit uns zu verbinden. Die Einheit macht den Unterschied. Damals in Jerusalem und genauso heute. Und ich habe das schon häufig gesagt, ich sage es mal wieder, es gibt keine perfekte Gemeinde. Das Problem fängt nämlich mit dir und mir an. Sorry, ich bin auch nicht der perfekte Pastor. Aber den wirst du auch weltweit suchen können, wie die Stecknadel im Heuhaufen, und du wirst ihn nicht finden. Und so gibt es keine perfekte Gemeinde, sondern jede Gemeinde hat Fehler und Runzeln. Das steht übrigens schon in der Heiligen Schrift drin. Dass es erst anders wird, wenn der Bräutigam uns verändert, Jesus, wenn er wiederkommt. Aber wir wollen eine Gemeinde sein, die leidenschaftlich liebt, in der Heilungen passieren, wo der Herr angebetet wird und wo der Heilige Geist einen großen Raum hat zu wirken. Ja, und wir wollen eine Gemeinde sein, die ein Übungsort ist, wo man Fehler machen darf. Also möglichst nicht in Reihe, sondern Fehler, um daraus zu lernen. Hinfallen, um aufzustehen, so wie die Kinder laufen lernen. Die schmeißen sich ja auch nicht hin und sagen, ist es schön, ist es schön, ist es schön. Sondern sie wollen ja laufen lernen. Und so wollen auch wir geistlich laufen lernen. Eine Gemeinde, die in Einheit aufgebaut wird, wie diese Stadtmauer in Jerusalem, was passiert? Sie bleibt nicht lange verborgen. Und so ist das ja auch bei der Stadtmauer. Die Feinde der Juden, allen voran, Sanballat und Tobia, hören von den Arbeiten in Jerusalem. Und es ist immer so, überall, wo geistlich sich etwas bewegt, wo Leben ist, da sind die Agenten des Feindes nicht fern, die Ausschau halten und schauen, was passiert denn da? Was ist da los? Und das ist kein Zufall, es ist ein geistliches Prinzip. Und erst recht, wir als Gemeinde können damit rechnen. Geistlicher Aufbruch speziell wenn er in Einheit geschieht, das wird Widerstand hervorrufen. An der Stelle dürft ihr Amen sagen. Auch wenn es uns nicht schmeckt, es passiert einfach so. Man kann damit rechnen. Und es ist kein Grund, sich zu wundern, es ist auch kein Grund zu erschrecken, sondern es ist eher sozusagen super. Diese Art von Widerstand mag ich. Also nicht ich persönlich, aber es ist immer so ein gutes Zeichen. Wer als Beispiel, wer in feindliches Gebiet vorstößt, der weiß auch, es ist dort mit Feindkontakt zu rechnen. Das ist kein Ausflug, keine Kaffeefahrt, wo Heizdecken verkauft werden. Es ist mit Feindkontakt zu rechnen und du musst dich entsprechend aufstellen. Jede echte geistliche Aktivität ist ein Vorstoß ins Feindesland. Du nimmst dem Satan und seinen Dienern einen Teil ihres Einflussbereichs weg. Es gibt kein neutrales Gebiet. Wir denken das. Wäre alles neutral, man könnte einfach so reingehen, aber so ist es nicht. Hier im Alten Testament bei Nehemia geschieht alles äußerlich und damit gut sichtbar und erkennbar. Rechne mit den gleichen Prozessen auf einer sehr viel subtileren inneren Ebene. Aber die gleichen Prozesse. Und deswegen ist es so schön, dass im Alten Testament das so gut sichtbar und erkennbar ist an den äußeren Dingen. Was passiert? Drei Phasen möchte ich hier unterscheiden. Wir behandeln heute Kapitel 4 und 5 im Buch Nehemia. Die erste Phase der Feinde, was sie tun, ist Spott und Hohn. Erste Reaktion. Sie hören davon. Und sie machen sich über den kleinen Anfang lustig. Nehemia 3,35 heißt es, der Ammoniter Tobia stand auf und pflichtete ihm bei. Sollen sie doch bauen. Wenn ein Fuchs an der Mauer hochspringt, fällt sie wieder um. Vielleicht denkst du, was soll das? So stoppen die Feinde doch niemals den Mauerbau. Unterschätz nicht die zersetzende Kraft von Spott und Hohn. Wenn du ständig solchen Dingen ausgesetzt bist, das zersetzt deinen Glauben, deinen Mut, deine Hoffnung. Wie kam es, dass 100 Jahre lang sich in Jerusalem nichts bewegt hat? Das hat etwas mit der Umgebung und mit der Atmosphäre zu tun, in der sie dort leben. Die ansässigen Juden waren demoralisiert. Der Spott geht tief. Du kannst das nicht. Das schaffen die nie. Völlig aussichtslos. Zynische Bemerkungen sind ein starkes Nervengift. Zynische Bemerkungen töten treffsicher Mut und Elan. Bist voller Schwung unterwegs, uns kommt so eine Bemerkung und es ist, als hätte jemand die Luft aus dem Ballon rausgelassen. Dann musst du erstmal wieder aufbauen. Sie untergraben das Selbstvertrauen und sehen diesen feinen Zweifel. Weil ich hatte ja recht, ich schaffe das nie. Ich ändere mich nie. Das wird nie besser in meiner Familie. Leih Hohn und Spott nicht dein Ohr. Sehr interessant, das konntet ihr ja nicht wissen, dass heute bei den Eindrücken Psalm 1 kam unter Baum. Im Psalm 1 heißt es nämlich, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Lass dich da nicht nieder, wenn du vorbeiläufst und sie spotten, das reicht schon, aber sitz nicht da, wo die Zyniker sitzen. Setz dich nicht in die Ecke mit den Leuten, die sowieso alles schlecht machen und kaputt machen und keine Hoffnung haben und immer nur den Untergang sehen. Mach dich mit ihnen nicht gemein, rede nicht wie sie. Hör auf das, was der Geist Gottes über dir ausspricht. Nicht, was die Zyniker sagen. Und jetzt müssen ganz besonders die gut zuhören, die vielleicht in irgendeiner Lebensphase besonders tragisch ist, wenn es als Kind ist, solch einer Zynikerdusche ausgesetzt waren und das auch noch auf Dauer. Was sagt der Geist Gottes über dir? Geliebte Tochter, geliebter Sohn, gewollt, berufen, begabt, ausgerüstet mit Kraft aus der Höhe, vorbereitet für gute Werke. Amen. Und das gilt für jeden von uns. Nehemia reagiert auf den Spott. Wie reagiert er? Indem er betet. Er hält sich fern von diesen Leuten und er sucht die Nähe des lebendigen Gottes. Und dieses Gebet, das ist wie so eine Dusche zur Dekontamination. Wenn du aus dem verstrahlten Gebiet rauskommst, wirst du erstmal dekontaminiert. Und das macht das Gebet. All diese Worte werden abgewaschen, die ätzend sind und neutralisiert. Sie arbeiten weiter an der Mauer und schließen die Lücken schon bald bis zur halben Höhe. Also erst Phase 1, Spott und Hohn. Phase 2. Sobald die Feinde merken, dass das ihr altes Konzept, was so viele Jahre erfolgreich war, demoralisieren, sobald das nicht mehr funktioniert und der Aufbau Fortschritte macht, sofort gehen sie in Phase 2 über, sie schalten um in den Angriffsmodus. Kapitel 4, Vers 1 bis 3 lese ich euch. Als Sanballat und Tobia, die Araber, die Ammoniter und die Einwohner von Aschdod erfuhren, dass der Aufbau der Jerusalemer Mauer Fortschritte machte und die letzten Lücken fast geschlossen waren, gerieten sie in Wut. Sie verbündeten sich, um Jerusalem anzugreifen und unsere Pläne zu durchkreuzen. Wir aber flehten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht Wachen auf. Mit leichten Änderungen könnte dieselbe Nachricht heute in Nachrichten kommen. Die Feinde sind wütend, die Feinde verbünden sich, da werden dann Flaggen verbrannt, da werden Todesdrohungen ausgesprochen. Das hätte letzte Woche bei uns in den 20 Uhr Nachrichten kommen können. Juden sind selbst schuld am Holocaust. Wir treiben sie alle ins Meer. Wir bauen die Atombombe und vernichten sie alle. Das sind dieselben Töne wie vor 2600 Jahren auch. Das ist der Hammer. Und womöglich gehören die auch noch zu den gleichen Völkern wie damals auch schon. Man, die Nachbarn, die drumherum wohnten, Araber, Ammoniter, Aschdod, das ist heute in der Nähe vom Gazastreifen. Die Sache scheint sich nicht so viel weiterentwickelt zu haben. Sie wollen die Stunde nutzen, solange die Mauer noch nicht ganz geschlossen ist. Da ist diese Bedrohung von allen Seiten, die gemeinsame Sachen machen. Und wisst ihr, das ist der Albtraum jedes Sicherheitspolitikers. Denken wir an unsere eigene Geschichte. Die Generalität haben Kaiser Wilhelm gewarnt und haben gesagt, um Himmels Willen keinen Zwei-Fronten-Krieg. Die Admiräle haben Hitler gewarnt und gesagt, um Himmels Willen keinen Zwei-Fronten-Krieg. Sie haben jeweils vergeblich gewarnt und jeweils mit verheerenden Ergebnissen. Und hier geht es nicht nur um einen Zwei-Fronten-Krieg, sondern einen Krieg in alle Richtungen. Alle Nachbarn, alle drumherum schließen einen Ring, sind feindlich gesonnen. Und die Feinde planen einen Überraschungsangriff, um die Juden umzubringen und die Stadtmauer zu zerstören und diesen Status, alles liegt in Trümmern, wiederherzustellen. Der Hass auf die Juden, Gottes erstes Volk, ist nichts Natürliches. Es durchzieht die Geschichte schon seit so langer Zeit in so verschiedenen Völkern und Ländern, Kulturen und Zeiten. Bis heute. Das hat keinen natürlichen Ursprung, sondern sie sind Gottes erstes Volk, sie sind Gottes Augapfel, sie sind ein Zeichen Gottes in der Welt. Und der Feind ist dagegen. Und er will es vernichten und zerstören. Und der Satan, der ist kein Gentleman. Nicht damals und nicht heute. Der wartet nicht, bis du bereit bist zum Duell. und sagst, ja, mein Sekundant ist da und meine Pistole ist da und durchgeladen, sondern der verhält sich wie ein Straßenkämpfer. Jede Schwäche, jede Deckung, die offen ist, ausnutzen. Gar nicht erst warten, bis der andere sich gerichtet hat. Den kleinen Anfang direkt abwürgen. Wo hast du in letzter Zeit geistliche Fortschritte gemacht? Ich hoffe, hast du irgendwo geistliche Fortschritte gemacht? Vermutlich wirst du dort unter Attacke geraten. Oder bist es schon? Hast dich gerade heute Morgen noch geärgert drüber? Ich sage herzlichen Glückwunsch. Du hast echte Fortschritte gemacht, wenn du dort unter Attacke geraten bist. Du bist ins Visier geraten. Der Feind will verhindern, dass sich in diesem Bereich überhaupt erst ein solides Fundament bildet und du weiter darauf aufbauen kannst, wie auf dieser Stadtmauer. Die Reaktion von Nehemia ist vielfältig und gibt uns gute Hinweise. Erstens, erste Reaktion ist, sie beten mehr. Sie flehen zu Gott. Sie erhöhen ihre geistliche Abdeckung ihrer Arbeit. Geistliche Angriffe werden durch geistliche Maßnahmen abgewehrt. Ich sage es nochmal. Geistliche Angriffe werden durch geistliche Maßnahmen abgewehrt. Epheser 6 haben wir gelesen, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut. Und es hat wenig Sinn, dann mit Waffen dieser Welt dagegen sich verteidigen zu wollen. Also erstens, sie beten mehr. Zweitens, sie stellen Wachen auf, die Tag und Nacht aufmerksam sind. Es braucht nicht nur Gebet, es braucht auch unseren gesunden Menschenverstand. Sie ergreifen geeignete Schutzmaßnahmen, sodass die Feinde besser gar nicht erst unbemerkt rankommen. Drittens, sie erhalten Warnungen von anderen Juden, die im Land verteilt wohnen, die in der Nähe der Feinde wohnen. Und man kann sagen, sie leisten da eine gute Aufklärungsarbeit. Die warten nicht ab, bis der Feind erst vor ihnen vor der Hütte steht, sondern sie schauen, wo kommt der denn an? Was hat er geplant? Und sie sind ihm damit immer einen Schritt voraus. Das ist ein sehr gesundes Mittel, wenn man einen Gegner hat, dem Gegner einen Schritt voraus zu sein. Es bewahrt einen vor ganz vielen Dingen und bösen Überraschungen. Und dann, vierte Sache, es gibt noch einige Bereiche in der Mauer, die besonders schlecht wieder aufgebaut sind. Also richtige Lücken. Und in diese Lücken, so schnell können sie nicht mauern, dass sie direkt zu wären. Sie schließen diese Lücken in der Mauer, indem dort aktive Kämpfer stehen. Also die Steine sind nicht da, aber die Wachen bilden eine lebendige Mauer, die so die Lücke schließt. Ein ganz gut funktionierendes Konzept, wo es Lücken gibt in deinem Leben, in deiner Familie, in deiner Gemeinde. Man kann solche Lücken mit Gebet schließen. Man kann das abdecken. Für sich selbst und für andere. Bekanntes Bild ist der Riss in der Mauer, wo die Beter hineintreten und so den Riss schließen. In Wachstumsphasen, in solchen Bereichen ist es ganz besonders nötig. Bereiche, die noch nicht gefestigt sind, die noch nicht gesichert sind, deck sie ab. Interessanterweise, ihr würdet mir wahrscheinlich in all dem zustimmen. Und dann sind wir gut drin zu sagen, ja, solche Mauerabschnitte müssen gesichert werden. Dafür braucht man Spezialkräfte. Speziell ausgebildete und geschulte Kämpfer. Beter. Die Leute mit den dicken Hornhautscheiben auf den Knien. Davon steht hier aber gar nichts. Sondern alle verfügbaren Männer kommen zum Einsatz. Ich ergänze da auch mal die Frauen. Sehr, sehr schade, wenn die fehlen. Die sind ja oft die besseren Beterinnen. Ihr Männer. Das müssen wir ja ehrlich sagen. Das spornt uns an. Und jeder übernimmt Verantwortung in seinem Bereich, in seinem Abschnitt an diesem Mauerabschnitt. die waren ja alle eingeteilt, so einen Mauerabschnitt aufzubauen. Und dort haben die auch Verantwortung übernommen, den dann zu sichern. Du bist berufen, in deinem Verantwortungsbereich mit Gebet als Fürbitter in den Rest zu treten. Ja, ich weiß, manche werden jetzt zuhören und denken, das kann der oder der machen. Ich bin dafür noch zu jung, ich gehe noch zur Schule. Ich bin dafür schon zu alt, ich bin ja schon pensioniert. Nein, jeder in seinem Bereich. Eltern für ihre Kinder, für deine Nachbarn, Klassenkameraden, Kommilitonen, Kollegen und alle zusammen für die Gemeinde. Ich möchte das gerne anschaulich machen. Ich habe vorher gezählt. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 Fenster. Wir haben dort 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fenster. Und wir haben 2 Türen. Macht 12 Ausgänge. Wir brauchen an jedem Ausgang jetzt 2 Wachen. Wenn wir 2 haben an jedem Ausgang, dann predige ich weiter. Wenn jeder Eingang bewacht ist, dann ist die Stadt sicher. Keinen Moment vorher. Und es kommt nicht darauf an, wie alt du bist, wie groß, wie schwer oder irgendwas sonst. Diese Abdeckung im Gebet, das kann jeder von uns übernehmen. Wer ist der Jüngste hier, der außenrum steht? Wahrscheinlich du, Jan. Wie alt bist du? 15. Wer ist der Älteste? Vielleicht Dieter. Willst du uns verraten, wie alt du bist? 74. Da liegen ja viele Jahre dazwischen. Das spielt keine Rolle. Da stehen nur Frauen, da stehen gemischte Teams, da steht nur ein Männerteam. Das spielt alles keine Rolle. Die Mauern sind bewacht. Und wisst ihr was? Das Beste an der Geschichte ist, die Feinde blasen den Angriff ab. Indem die an der Mauer stehen und aufmerksam sind, das reicht schon. Und in ganz vielen Fällen ist es so, wenn wir aufmerksam und wachsam sind und Dinge geistlich abdecken, das reicht schon aus. Allein die Nachricht davon, dass wir es sind, reicht schon, um den Feind abzuschrecken. Sie blasen den Angriff ab, sie gehen alle wieder heim und Jerusalem kann in Ruhe weitergebaut werden. Könnt ihr noch ein bisschen stehen? Gut. Nehemiah macht jetzt einen Unterschied und sagt, okay, in Zukunft bringen alle ihre Waffen mit zur Baustelle. Ist nicht ganz so geschickt mit dem Schwert an der Seite zu mauern, aber es geht. Und alle haben ihre Waffen dabei und die eine Hälfte arbeitet und mauert. Und die andere Hälfte wacht. Alle sind beteiligt vom Aufgang der Sonne morgens, vom Morgengrauen bis in die Abendstunden, wenn es dämmert. Und natürlich geht kurzfristig die Arbeit an der Mauer langsamer voran. Ist ja logisch. Wenn nur noch 50% der Manpower zur Verfügung stehen, die 50% der Ressourcen in Wachaufgaben gehen, geht es erstmal langsamer. Aber das ist nicht so schlimm, denn erstens, die Arbeit geht überhaupt weiter und das wäre der Plan der Feinde, das zu stoppen. Das ist schon mal nicht gelungen. Es wird weitergebaut und sie geben der Angst nicht den Raum zu sagen, wir können das jetzt nicht mehr. Solange es nötig ist, solange diese Brechen da sind, bleiben die Soldaten eine lebendige Mauer und langfristig ist es eine unglaublich erfolgreiche Strategie. Denn obwohl nur noch die Hälfte der Leute arbeiten, gelingt es in 52 Tagen, die Mauer komplett zu schließen. Das ist eine ganz wichtige Lektion. Mitarbeiten, arbeiten am Reich Gottes ist nicht von sich aus eine einfache und sichere Sache. Wir unterliegen da oft einem Irrtum. Wir denken, wenn ich am Reich Gottes mitarbeite, dann bin ich sicher. Dann wird mir nichts mehr passieren. Alles ist gut, weil ich setze mich für Gott ein. Aber dieses sich einsetzen für Gott, das ist kein Spaziergang. Das ist kein Cluburlaub. Wisst ihr, das ist kein Cluburlaub, sondern... Ja. Geistliche Werke brauchen eine geistliche Abdeckung. Entweder du selbst hast beides in der Hand, die Maurerkelle und die Waffe, oder du teilst es mit jemandem. Du mauerst gerade, der andere wacht oder der andere wacht und du mauerst. Und diesen geistlichen Schutz dafür zu sorgen, das ist der Normalfall. Wir verhalten uns leider oft so, wenn es richtig schlimm kommt, jetzt brauche ich mal geistlichen Schutz. Aber es ist der Normalfall, dass wir das brauchen. Es ist nicht der Extremfall. Wenn es extrem kommt, dann brauchen wir noch ein bisschen mehr. Sag doch mal zu deinem Nachbarn, es ist der Normalfall. Es ist der Normalfall für Christen, für geistlich lebendige Christen ist es der Normalfall, dass wir auch geistlich bedroht sind. Jetzt stehen wir nicht ständig unter Attacke. Ich könnte mal rausgucken, aber ich glaube, es lauern gerade keine Feinde vor der Tür. Aber wir stehen immer unter Beobachtung. Und der Feind, der schaut immer genau hin, schlafen die vielleicht ein? Oder geben ihre Wache vielleicht auf, weil sie denken, es ist so lange nichts passiert, da passiert nichts mehr. Und er klopft immer mal wieder an und sucht nach Schwachstellen. Und wenn er merkt, da ist Stärke, geistige Stärke, sagt er, okay. Wenn er aber merkt, oh, da ist gar nichts. Prima, das eröffnet mir einen Eingang. Ich danke euch, ihr könnt euch wieder hinsetzen. Jetzt kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Angriff ist unangenehm. Wisst ihr, was noch unangenehmer ist? Friendly fire. Amen. Wisst ihr, was das ist? Die Leute bekriegen sich innerhalb der Mauern selbst. Die Leute übernehmen selbst das Geschäft des Feindes. Es braucht gar keinen Feind von außen, wenn du dich gegenseitig fertig machst. Ehepartner wissen, wovon ich spreche. Wer solch einen Mann oder eine Frau hat, der braucht keine Feinde mehr. So kann es manchmal sein. Und wir wissen genau, wie stark ist es, wenn Ehepartner in Einheit zusammen sind. Einer schlägt 1.000, zwei schlagen 10.000. Aber wenn die untereinander uneins sind, wie gesagt, da brauchst du keinen einzigen weiteren Feind. Die machen die ganze Arbeit selbst. Feind liegt im Liegestuhl und reibt sich die Hände. Und es ist einer seiner ganz großen Arten des Feindes, wie er arbeitet. Wenn ich die nicht dazu bringen kann, die Arbeit an der Mauer einzustellen und sich zu verteidigen, dann bringe ich sie doch dagegen, dass sie sich untereinander nicht mehr verstehen. Dass sie sich untereinander in die Wolle kriegen und bekriegen, in Zwietracht, ihren Zwietracht und ihren Streit kultivieren. Wer von euch hat schon mal Streit und Zwietracht kultiviert? Außer mir. Ich frage nicht, wer heute Morgen hier ist und gerade etwas Streit und Zwietracht mitbringt. Ist der Teufel beherrscht perfekt das alte Spiel von Teile und Herrsche. Denn nur einig sind wir stark. Die Juden befinden sich in einer Ausnahmesituation in Jerusalem. Alle arbeiten an der Stadtmauer. Keiner kann seiner normalen Arbeit nachgehen, weil alle sind im Einsatz. Und die ganze Kraft und Zeit und Energie geht in diesen Mauerbau. Das ist kein Problem für die Leute, die ein fettes Polster haben. Aber für die armen Leute ist es ein Problem. gerade für die mit vielen Kindern. Noch dazu lastet auf ihnen Schulden aus einer vor kurzem erst vorübergegangenen Hungersnot. Ihre Felder und Weinberge mussten sie deswegen verpfänden an die Wohlhabenden, um überhaupt die Hungersnot zu überleben. Und es kommt in diesen Tagen in Jerusalem zu einer krassen sozialen Schieflage. Die Reichen ziehen aus einem Vorteil aus der Notlage der ärmeren Bevölkerung und sagen, wenn ihr was zu essen haben wollt, dann müsst ihr uns eure Töchter und Söhne als Sklaven verkaufen. Im Austausch für Geld und Lebensmittel. Die Mauer wird gebaut, um Freiheit und Wohlstand zu sichern. Und eine ganze Bevölkerungsschicht verliert gerade durch den Mauerbau in Kombination mit dem skrupellosen Verhalten von reichen Leuten ihre Freiheit und ihre Lebensgrundlage. Dass das man unbedingt machen will, führt zum genauen Gegenteil für die. Sie versklaven die Leute aus dem eigenen Volk, obwohl es im Gesetz des Mose eindeutig drin stellt, ihr dürft keine Leute aus dem eigenen Volk versklaven. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, die Mauer ist zerstört worden, über 100 Jahre her, fast 170 Jahre her, weil sie sich nicht an Gottes Gebote gehalten haben. Die Mauer ist noch nicht wieder ganz aufgebaut. Was machen sie? Schon wieder die gleichen alten Fehler. Nicht auf Gott zu hören. Als Nehemia das erfährt, ist er entsetzt. Er stellt die ganze Gruppe zur Rede. Er geht mit gutem Beispiel voran die ganze Zeit. Er investiert viel aus seinem eigenen privaten Vermögen in den Bau dieser Mauer. Er investiert hinein Finanzen, Kraft, Lebenszeit, alles. In Klammer gesagt, das, was du einsetzt, offenbart immer etwas, wo deine Priorität liegt. Klammer zu. Nehemia stellt einen Ausgleich her. Er sagt, so kann das nicht gehen. Die Sklaven werden wieder freigelassen, die Schulden werden erlassen, die Einheit wird bewahrt. Er fragt nämlich, wofür hat Gott euch das anvertraut, euren Wohlstand? Damit es euch gut geht und die anderen Hunger durchnagen? Obwohl die Mitarbeiten an der gemeinsamen Stadtmauer, die auch euch schützen wird, kann das sein? Die Leute sind ziemlich beschämt. Einheit ist ein ganz wichtiger Teil der Stärke gegen den Feind. Lass nicht zu, dass wir sie uns rauben und zerstören lassen. Weder von außen noch von innen im Gegeneinander. Wir können uns das nicht erlauben. Ach so, nee, du sitzt hier gerade, komm doch mal her. Ich kann nicht da runter mit meinem Kabel. Stell dir mal vor, stell dich mal rum mit dem Rücken an Rücken. So, wenn wir jetzt Rücken an Rücken stehen, um uns gegenseitig den Rücken zu verteidigen und zu kämpfen, wir können uns doch nicht erlauben, dass wir zwei miteinander Streit haben. Wenn ich anfange zu schimpfen, obwohl ich hier eigentlich kämpfen muss, und mich dann rumdrehe und sage, was hast du nur getan? Warum hast du? Was wird passieren? Wir werden beide schwer den Rücken bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Wir hatten Zeit für unseren Streit. Wir haben das wunderbar ausgelebt. Aber wir brauchen uns doch gegenseitig. Wir können uns das nicht erlauben. Wir glauben, wir können uns das erlauben, aber wir können es nicht. Es ist hochgefährlich. Also was tun? Sonja, da kommen die Feinde. Es tut mir leid. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Und wenn es gut läuft, sagt sie, ich nehme es an. Oder sagt, oh, ich habe auch einen Fehler gemacht. Aber jetzt lass uns schnell kämpfen. Wisst ihr? Danke. Und wenn wir zwei an unserem Mauerabschnitt Streit miteinander haben, dann hat das Auswirkungen nicht nur auf uns zwei. Denn wenn wir ausfallen in unserem Mauerabschnitt, weil wir miteinander kämpfen und nicht in der Lage sind, uns wieder zu versöhnen, es nicht können, es nicht wollen, was auch immer. Und ich weiß, es ist manchmal hart. Und es fällt mir manchmal nicht leicht. Vor allem nicht, wenn dieselbe Sache mit der gleichen Person überraschenderweise nicht das erste Mal passiert ist. Und ich habe ihr schon vergeben und vergeben und vergeben. Und schon wieder. Ah. Jesus, jetzt reicht's. Ich kann jetzt wirklich nicht mehr. Jetzt ist der andere dran. Der hat mir schon wieder auf die Zehen getreten. Darfst du Jesus nicht mal angucken. Weil wenn du zu Jesus guckst, sagt er, nein. 7 mal, 70 mal. Vergeben ist keine Option. Es ist eine Notwendigkeit. Es ist nicht so, du sagen kannst, an guten Tagen mache ich das auch mal. Es ist Basis. Und oft ist es so, es gibt diese persönlichen Ebenen und in der Gemeinde, genau wie damals in Jerusalem, es gibt häufig, wenn größere Menschengruppen zusammenkommen, es gibt starke Interessengruppen. Die einen mögen dies, die anderen mögen das, die Dritten finden das gut. Partikularinteressen. Und das ist immer gefährlich, denn sie können das Ganze sprengen. Wer immer auf seinen Wünschen und Vorstellungen sieht und beharrt, der hat nicht das Ganze der Gemeinde im Blick. Und es soll aber ein Ort sein, wo ganz viele sich wohlfühlen und zu Hause sind. Und nicht nur eine kleine bestimmte Gruppe. Und die Erkenntnis, ich bin nicht der Nabel der Gemeinde. Also wenn du das nächste Mal deinen Nabel siehst, sag ihm, ich bin nicht der Nabel der Gemeinde. Es geht nicht alles nach meinen Interessen, meinen Vorlieben, meinem Geschmack, meinen Wünschen, wie ich es will. Ich bin nicht das Maß aller Dinge. Das braucht es, damit wir gut beieinander bleiben können. Und es braucht die Gemeinschaft, dich Gott unterzuordnen, um der Einheit willen häufig einen Schritt zurückzutreten und dich selbst nicht ganz so wichtig zu nehmen. Und leider unangenehmerweise heißt es auch oft, sich in ein Team einzuordnen und sich auch Leiterschaft unterzuordnen. Alles andere ist oft ein gefährlicher Spaltpilz, weil es die innere Haltung nach außen zeigt, ich weiß, was gut und richtig ist. Das soll nicht heißen, dass wir Dinge nicht gut beraten, dass wir sie nicht diskutieren, dass wir darum ringen und manchmal auch streiten müssen. Kommt auf die Art an, wie man das macht. Aber wichtig ist, sich dabei selbst nicht zu wichtig zu nehmen. Nicht auf Kosten von vielen anderen zu agieren. Lass uns einen Moment nach außen schauen, um zu merken, wie gefährlich das ist. Wie viele Gemeinden sind geistlich völlig gelähmt und blockiert, genau wegen solchen Prozessen? Wie viele Gemeinden sind geistlich unfruchtbar, weil alle Kraft so verbraucht wird? Im Streit miteinander. Wie viele Gemeinden sind genau deswegen zerbrochen? Wie viel Segen wird blockiert? Wie viele Menschen werden nicht gerettet? Wie viel Reich Gottes kann nicht weiter wachsen? Und ich weiß, es ist Gnade, dass wir bisher davon verschont sind. Es ist nicht, weil wir besser sind. Das kann immer und überall passieren. Es hat ganz viel mit der inneren Haltung zu tun. Zu sagen, die Einheit und Gemeinschaft ist ein hohes und wichtiges Ziel. Und dass es sich lohnt zu ringen. Miteinander, vor allem aber geistlich. Die Einheit ist eine geistliche Frage. Und ihr wisst, geistliche Probleme werden geistlich gelöst. Zu guter Letzt, Nehemia wehrt die Angriffe von außen und von innen ab. Und er geht mit gutem Beispiel voran. Er teilt das Leben der Leute, er arbeitet mit, er schläft dort, er steckt sein Geld hinein. Und ein wichtiger Teil seiner Autorität hängt daran, dass er eben nicht nur redet, sondern aktiv Teil des Ganzen ist. Und so ist es bei uns allen, so ist es bei mir als Pastor, aber so ist es auch bei dir. Wer aktiv Teil des Ganzen ist, der zieht daraus immer auch eine Autorität. Etwas sagen zu können, gehört zu werden, Einfluss zu haben. Ich komme ganz zum Schluss noch einmal zurück auf den Anfang. Zaungäste genießen diese Autorität nicht. Amen.